Healthcare Digital. Der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Hallo und herzlich willkommen bei Healthcare Digital, dem Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
Und ich bin Nicola Hauptmann. In der heutigen Folge geht es um das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und den Bundesklinikatlas und die Kritik daran. Außerdem um den Umbau der Gematik zur Digitalagentur Gesundheit.
Unser Interviewgast ist Dr. Christian Ulrich, Betriebsleiter IT-Betrieb und Vertreter der Vorständin der Siemens Betriebskrankenkasse. Mit ihm hat unser Kollege Johannes Kapfer über das Thema Cardlink gesprochen.
Am 15. Mai hat das Bundeskabinett die Krankenhausreform beschlossen. Der Gesetzentwurf unter dem recht sperrigen Namen Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz hat zum Ziel, die Behandlungsqualität zu verbessern, Bürokratie abzubauen und ein flächendeckendes Netz von Krankenhäusern zu erhalten.
Zentrale Punkte dabei sind die Vorhaltevergütung als Abkehr von der Fallpauschale und die Definition von Leistungsgruppen und Qualitätsvorgaben. Aber nicht nur der Name ist etwas sperrig. Während nämlich den Zielen im Grunde alle zustimmen, gilt das nicht für den Gesetzentwurf. Dafür hagelt es Kritik.
Nicht überraschend, denn die Einwände waren ja bekannt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gass, moniert zum Beispiel, dass die Bürokratie nicht abnehmen, sondern sogar zunehmen wird. Und er spricht von einer Reform im Blindflug, weil das Bundesgesundheitsministerium von einer Auswirkungsanalyse nach wie vor nichts wissen wolle.
Dieses Fehlen einer belastbaren Auswirkungsanalyse und einer Folgenabschätzung ist auch ein Kritikpunkt der Länder. Diese hatten ja im Vorfeld eine gemeinsame Stellungnahme verabschiedet, in der sie ihre Änderungsvorschläge zusammengefasst haben.
Entsprechend groß ist ihre Frustration, dass sie nicht gehört werden und keine ihrer Forderungen in den Regierungsentwurf aufgenommen wurde. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Professor Kerstin von der Decken, nannte das einen in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Vorgang im Rahmen einer Anhörung, der die Expertise der Länder außen vor lässt.
Besonders die ostdeutschen Länder sehen die wohnortnahe Versorgung durch die Reform gefährdet. Denn hier wurden bereits in den 1990er Jahren Standorte konzentriert und auf Spezialisierung gesetzt. Das haben die Gesundheitsministerinnen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens in einer gemeinsamen Stellungnahme klargemacht. Sie mahnen, alle noch vorhandenen Standorte werden für die medizinische Versorgung der Menschen in der Fläche benötigt. Die Planungshoheit für die Krankenhauslandschaft müsse bei den Ländern bleiben.
Und genau zu diesem Punkt, dem Eingriff in die Planungshoheit der Länder, gibt es ja auch bereits zwei von mehreren Ländern beauftragte Rechtsgutachten. Und Bayern hat bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie sich die Möglichkeit einer Verfassungsklage vorbehalten.
Rechtliche Schritte drohen allerdings auch aus einer anderen Richtung. Die KBV hat sich an die EU-Kommission gewandt. Sie befürchten, der Gesetzentwurf könnte gegen Regelungen zum EU-Beihilferecht verstoßen, weil er eine finanzielle Förderung ausschließlich der Krankenhäuser, aber nicht im ambulanten Bereich vorsieht.
Es könnte also noch turbulent werden um die Krankenhausreform.
Ein weiteres, ich würde fast schon sagen Herzensprojekt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ist vergangenen Freitag einen großen Schritt weitergekommen. Seitdem ist nämlich der Bundesklinikatlas öffentlich. Lauterbach verspricht sich davon, für die Patientinnen und Patienten mehr Transparenz bei der Krankenhauswahl.
Dafür werden Informationen zu den Häusern transparent gemacht, etwa zu Fallzahlen, zum Personalschlüssel bei Ärzten sowie Pflegekräften, oder künftig auch zu den Komplikationsraten ausgewählter Eingriffe. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Im Laufe des Jahres ist außerdem die Zuordnung der Krankenhäuser in Level- und Leistungsgruppen geplant.
Das klingt ja im ersten Moment gar nicht schlecht. Gass sieht jedoch zwei Probleme. Einerseits sei der Bundesklinikatlas redundant, da es mit dem Krankenhausverzeichnis bereits ein entsprechendes Tool gibt und das neue Verzeichnis nur mehr Bürokratie bringt. Andererseits sei das Ranking nach Leveln nicht in der Lage, die Komplexität der Häuser wiederzugeben. Gerade kleine, hochspezialisierte Krankenhäuser könnten hier das Nachsehen haben.
Der Sozialverband VDK befürchtet zudem, dass eine entsprechende Einteilung zu Verwirrung bei Patientinnen und Patienten führen kann. Diese müssten für eine Beurteilung des Hauses immer auf die Bewertung in der entsprechenden Leistungsgruppe schauen.
Falsche Einschätzungen scheinen allerdings auch jetzt schon ein Problem zu sein. Das Klinikum Hochsauerland beschwert sich beispielsweise, dass rund 10.000 Behandlungsfälle keine Beachtung finden. Das betrifft vor allem die Behandlungen, die im neuen Notfall- und Intensivzentrum durchgeführt wurden. Es wirke, als seien die Kliniken geschlossen, so der medizinische Direktor Dr. Lüttges. Dadurch verzerrt sich natürlich das Bild des Versorgungsangebots.
Da gibt es wohl dringenden Nachbesserungsbedarf.
Apropos Nachbesserungsbedarf. Den gibt es auch bei der Steuerung der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die Umstrukturierung der Gematik zur Digitalagentur Gesundheit soll hier ihren Teil beitragen. Ein entsprechender Referentenentwurf wurde jetzt vorgestellt. Ein zentraler Aspekt hiervon ist, dass die Agentur die Entwicklung und Bereitstellung digitaler Anwendungen zentral steuern soll. Etwa, indem sie bestimmte Anwendungen spezifiziert und in unterschiedlichen Abstufungen vom Markt entwickeln lässt. Für Komponenten, die essentiell für die Gesundheitsversorgung sind, ist ein kontrolliertes Marktmodell über Ausschreibungen geplant.
Aber auch in Sachen Nutzerfreundlichkeit soll sich endlich etwas tun. Beispielsweise durch verbindliche Standards für die Usability. In Störungsfällen sollen die Softwareanbieter und Dienstleister künftig zudem in die Pflicht genommen werden können.
Das kommt ganz gut an. Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse, beispielsweise begrüßt den Schritt hin zur Nutzerfreundlichkeit. Er gibt allerdings auch zu bedenken, dass die Agentur keine Anwendungen, wie zuletzt beim E-Rezept, selbst entwickeln, sondern dies dem Markt überlassen solle.
Das klingt schon fast ein bisschen flehend. Aber E-Rezept ist auch ein gutes Stichwort, denn darum geht es auch im heutigen Interview. Unser Kollege Johannes Kapfer spricht mit Dr. Christian Ulrich von der Siemens Betriebskrankenkasse über das Potenzial von Cardlink und die Pläne der Krankenkasse.
Hören wir mal rein.
Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Christian Ulrich. Dr. Christian Ulrich ist Bereichsleiter IT-Betrieb und Vertreter der Vorständin der SBK Siemens Betriebskrankenkasse. Herr Ulrich, danke, dass Sie da sind.
Sehr gerne, vielen Dank.
Herr Ulrich, wollen Sie ein bisschen was zu Ihrem Gesamtverantwortungsbereich sagen, bevor wir starten?
Der Gesamtverantwortungsbereich ist das Thema IT-Betrieb. Wir haben bei der SBK drei IT-Bereiche. Einmal für das Thema Weiterentwicklung und Datenmanagement, ein Bereich für das Thema Digital Factory und eben mein Bereich für den IT-Betrieb. Alles rund um die Applikationen, um die Infrastrukturkomponenten, und um das Client-Management, Notebooks etc., das fällt alles in meinen Verantwortungsbereich.
Das Thema Cardlink war auf der DEMEA heiß diskutiert. Mit Cardlink gibt es ja seit relativ kurzer Zeit einen neuen, den jüngsten Einlöseweg für das E-Rezept. Ist das in Ihren Augen das Ende der Fahnenstange rein technologisch oder eher eine Brückentechnologie? Und wenn ja, für was?
In meinen Augen weder noch. Das Ende der Fahnenstange ist technologisch fast nie erreichbar. Es gibt immer neue Technologien, neue Entwicklungen. Es geht immer weiter. Und das ist auch hier so. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und somit auch keine Brückentechnologie. Ja, also das ist ein Produkt, das sich einsetzen lässt, aber ein Produkt, das in die richtige Richtung geht. Und warum? Weil das Produkt ermöglicht einen einfachen Zugang zu digitalen Services im Gesundheitswesen. Und das ist sehr wichtig, kundenfreundliche Zugänge zu haben, weil ansonsten funktioniert Digitalisierung nicht. Wenn Digitalisierung kompliziert ist, es keinen Spaß macht, damit zu arbeiten, dann nutzt das auch keiner. Niemand nutzt Digitalisierung wegen der Digitalisierungswegen, sondern weil es einfacher ist, weil es bequemer ist. Und da bietet Cardlink die entsprechende Nutzerfreundlichkeit. Und das ist nicht immer so im Gesundheitswesen. Es gibt dort aktuell viele Regelungen, die es uns nicht ermöglicht, schnell auf Kundenbedürfnisse unsere IT-Services auszurichten. Die Services der Telematik-Infrastruktur sind sehr streng reglementiert. Es gibt haargenaue Vorgaben, wie etwas umzusetzen sind. Und diese Vorgaben werden mit entsprechenden Abnahmen von der Gematik geprüft. Das heißt, dass da wirklich das umgesetzt wird, was nur das umgesetzt wird, was in den Spezifikationen auch dann steht. Und somit haben wir durch diese langwierigen Prozesse, so eine Zertifizierung dauert mehrere Monate, ist auch sehr kostenspielig und das verhindert, dass wir schnell auf Kundenanforderungen reagieren und somit kundenfreundliche Services anbieten können. Diese Systematik ist eben mit Cardlink durchbrochen, dass es dort einen einfachen Zugang gibt für Nutzer und dieser Zugang auch nicht so streng reglementiert ist wie die anderen Zugänge. Somit der Schritt in die richtige Richtung.
Welche konkreten Vorteile bietet Cardlink den Versicherten?
Cardlink ist eine Zugangsmöglichkeit zum E-Rezept. Heute ist es so, wenn Sie E-Rezept offline nutzen, Sie gehen in die Apotheke, zücken Ihre Gesundheitskarte, legen diese auf den Tresen und der Apotheker nimmt die Gesundheitskarte, kann mit dieser in der Telematik-Infrastruktur nachsehen, welches Rezept der Arzt für Sie ausgestellt hat Und dieses Rezept können Sie dann dort einlösen und bekommen das Medikament. Cardlink ist das gleiche, nur online. Das heißt, mit Ihrem Online-Endgerät, Smartphone oder einem Tablet, gehen Sie zur Online-Apotheke. Dort halten Sie Ihre Karte dran an das Endgerät. Dieses Endgerät liest dann die Karte aus. Dort gibt es dann auch durch das Cardlink-Modul die Möglichkeit, auf das E-Rezept dann zuzugreifen innerhalb der Telematik-Infrastruktur, und Sie können Ihr E-Rezept dann online in der Online-Apotheke einlösen. Also somit ist es ein identisches Verfahren. Jetzt zusätzlich zu den bestehenden Offline-Verfahren in der Apotheke um die Ecke hat jeder die Möglichkeit, ganz einfach über Online-Apotheken ebenfalls mit seiner Karte ohne PIN das Rezept entsprechend auch einlesen zu können.
Was kann via Cardlink zusätzlich im Gesundheitswesen realisiert werden? Gibt es Grenzen für den Einsatz? Und wenn ja, wo liegen diese?
In der aktuellen Form ist Cardlink technologisch begrenzt auf das E-Rezept. Also somit ist der jetzige Einsatzbereich auf das E-Rezept beschränkt. Cardlink kann aber als Blaupause verwendet werden für zukünftige Zugriffsmöglichkeiten auf andere IT-Services im Gesundheitswesen. Das können zum einen Services innerhalb der Thematik-Infrastruktur sein, zum Beispiel Kommunikation, also KIM, Kommunikation im Medizinwesen, das ist der WhatsApp in der Telematik-Infrastruktur, oder auch für andere Services wie die digitale Sprechstunde, zu der ich mich dann auch mit Hilfe meiner Karte anmelden kann. Das Potenzial im Gesundheitswesen liegt darin, dass mit dieser Zugriffsmöglichkeit prinzipiell alle Services angebunden werden kann. Ich habe ja eine Reise im Gesundheitswesen, fange an beim Arzt, dort kriege ich ein E-Rezept, dann geht es gegebenenfalls weiter in der Anschlussheilbehandlung, gehe ich zum nächsten Arzt, dort habe ich vielleicht eine Online-Sprechstunde. Und mit der Systematik habe ich ja unterschiedliche Dienste, die ich da verwende, und mit dieser Systematik, mit Cardlink kann ich mich dort immer anmelden. Ja, ich halte meine Karte hin, melde mich zum E-Rezept an, zur Online-Sprechstunde, was auch immer. Und das ist das große Potenzial von Cardlink, dass man diese Systematik einfach eine kundenfreundliche Schnittstelle für das Gesundheitswesen entsprechend dann auch realisieren kann.
Die niedergelassene Apothekerschaft hat ja doch einige Einwände gegenüber Cardlink. Werden Sie von Ihrer Seite aus Zugeständnisse machen, vielleicht auch machen müssen?
Zunächst einmal können wir als Krankenkasse keine Zugeständnisse machen. Wir setzen das um, was der Gesetzgeber sehr detailliert oft vorgibt. Somit sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner zu Zugeständnisse, sondern der Gesetzgeber. Die Nachvollziehbarkeit der Reaktion der Apotheken liegt darin, aus meiner Sicht, dass nun die Online-Apotheken eine identische oder ähnliche einfache Zugangsmöglichkeit haben wie die Apotheke um die Ecke. Das heißt, wir haben hier Gleichstand. Der Aufwand ist relativ ähnlich, ob ich jetzt vor Ort einlöse oder ob ich es digital einlöse. Darüber hinaus hat auch jede Apotheke, die über eine App verfügt oder elektronische Zugangsmöglichkeiten, natürlich auch das Potenzial, Cardlink einzusetzen und diese einfachen Funktionen zu nutzen. Somit ist es aus meiner Sicht eine entsprechende und logische Weiterentwicklung des bestehenden Verfahrens hin in die digitale Welt.
Das Bundesgesundheitsministerium hat innerhalb der Gematik eine Sonderstellung, insofern als dass 51% der Stimmen beim Bundesgesundheitsministerium liegen. Diese Sonderstellung wurde zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, ausgenutzt und Cardlink im Alleingang beschlossen. Sämtliche anderen Stimmberechtigten haben dagegen votiert, unter anderem auch der GKV-Spitzenverband. Wie können Sie sich das erklären, wo Sie doch eigentlich als Krankenkasse durchaus positiv bislang über Cardlink gesprochen haben?
Gut, zum einen war ich natürlich nicht dabei und kann nur aus zweiter Hand sprechen. Ich bin mir aber sicher, dass das Votum daher resultiert, dass wir dort ein Ungleichgewicht nun haben, zwischen einem einfachen Einlöseweg bei dem E-Rezept und Zugangsmöglichkeit im E-Rezept gegenüber den komplexen und sehr kunden- und freundlichen Zugangswegen aktuell zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte, einem anderen Dienst der Telematikinfrastruktur. Und das ist die Botschaft dahinter, dass wir nun auch von unserer Seite die Erwartungshaltung haben, dass dieser Ansatz, eben kundenfreundliche und leicht zugängliche Lösungen, auch für den Bereich der IT-Dienstleistungen, Online-Dienstleistungen, die die Krankenkassen anbieten, wie zum Beispiel eben die elektronische Patientenakte, ermöglicht wird. Wenn wir das haben, haben wir genau den Ansatz, auch wie die Online-Apotheken in einen kundenfreundlichen und schnellen Entwicklungszyklen die Online-Services voranzutreiben, mit dem Hintergrund, dass die Zulassungsverfahren, die heute sehr komplex sind und in Form von Cardlink sehr stark zurückgenommen worden sind, auch hier Anwendung finden und somit auch schnelle Entwicklungszyklen dann ermöglichen.
Wie geht es jetzt konkret bei der SPK mit Cardlink weiter? Gibt es einen gesonderten Anwendungsfall, der vielleicht in Zukunft innerhalb der App integriert wird?
Konkret Cardlink nicht. In der heutigen Darstellung mit der engen Verbindung zum E-Rezept hat Cardlink keinen Mehrwert. Wir als Krankenkassen bieten die elektronische Patientenakte an und in diesem Patientenakte haben wir die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen zu integrieren. Und das ist unser Ansatz, dort neben auch dem Einlösen von E-Rezepten zukünftig weitere Dienste zu integrieren und auch anbieten zu können. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass der Kunde während der Reise im Gesundheitswesen mehrere Dienste in der Regel auch hintereinander nutzt. Und wir müssen uns überlegen, mit wie vielen Apps er zukünftig arbeiten möchte. Möchte er wirklich 5 oder 10 oder mehr Gesundheits-Apps haben? Eine für Terminvergabe, eine für die Online-Sprechstunde, eine für das E-Rezept. Oder ist es sinnvoller, alle diese Funktionen in eine einzige Umgebung, in eine einzige App zu integrieren, sodass auch nur einmal eine Anmeldung erforderlich ist. Also ich muss auch nur einmal meine Karte in dem Fall hinhalten oder mich entsprechend anmelden, um dann alle Funktionen, die ich dann brauche, die ich dann hintereinander aufbrauche, umsetzen zu können. Und das ist dann der Mehrwert, auf den wir hinarbeiten, eine integrierte Umgebung zu schaffen, die dem Kunden das eben ermöglicht, von einer Funktion zur anderen Funktion auch dann wirklich zu gehen und diese dann in der Reihenfolge entsprechend nutzen zu können.
Sie als Krankenkasse möchten, dass Ihre Versicherten gesund bleiben oder werden. Was kann Cardlink dazu beitragen, beziehungsweise kann Cardlink im Sinne der Prävention eingesetzt werden?
Cardlink in der aktuellen Form ist verknüpft mit dem E-Rezept. Somit geht es Stand heute nicht. Perspektivisch, wenn Cardlink geöffnet wird und dieses Prinzip eingesetzt wird bei allen verschiedenen Diensten, Online-Diensten, die wir im Gesundheitswesen uns vorstellen können, dann kann das zu einem sehr großen Effekt führen aus meiner Sicht, weil Cardlink ermöglicht einen einfachen Zugang. Das heißt, mit der Karte kann ich meinen Präventionskurs, meinen Online-Kurs mich anmelden. Ich kann mit der Karte dann in die Versorgung gehen, beim Arzt, beim Orthopäden etc. Verschiedene Apps, DIGAs, DIPAs entsprechend nutzen, wenn ich mit dem Cardlink einen einfachen Zugang habe. Den Mehrwert, den ich dort habe, sind die Daten, die dort generiert werden, die dann für die nachfolgenden Stationen im Gesundheitswesen, so nenne ich es jetzt einfach mal, genutzt werden kann. Das Ziel, was dahinter steckt, ist für die Kunden, für die Patienten eine individuelle Behandlung und Versorgung auch sicherzustellen. Das ist der Mehrwert, der zukünftig dazu führen wird, einfach bessere Behandlungssituationen, schnellere Gesundheit und auch bei Prävention, wenn ich individuelle Präventionsmaßnahmen auf Basis von dem, was ich bereits geleistet habe, dann auch bekomme auch meine Gesundheit länger erhalten kann. Deswegen ist aus meiner Sicht der Mehrwert für CardLink, das Potenzial, was dahinter steckt, sehr hoch.
Herr Ulrich, ich bedanke mich, dass Sie heute zu Gast bei uns waren. Als abschließende Frage können Sie auch gerne sehr kurz beantworten. CardLink in heutiger Form eher positiv oder eher negativ?
In heutiger Form positiv, noch besser, wenn man es erweitern würde, für alle Services im Gesundheitswesen einen einfachen Zugang, den wir dort hätten.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank, Herr Kapfer.
Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und schauen, ob das Potenzial von CardLink auch wirklich ausgeschöpft wird in Zukunft.
Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
Und ich bin Nicola Hauptmann. Bis zum nächsten Mal.